Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.
Es war einmal ein Bub und der ist mit seinem Vater im Wohnzimmer gesessen. Der Vater wollte die Zeitung lesen, aber es war unmöglich, weil der Lärm einfach zu gross war. Darum hat der Vater eine Idee gehabt. Er hat aus einem Büchergestell aus einem Buch genommen, hat es aufgeschlagen, so eine grosse Seite, wo eine Weltkarte drauf war, und hat die zerstückelt. Und hat sie seinem Bub gegeben und hat ihm gesagt: Los, Tim, ich habe eine interessante Aufgabe für dich. Du kannst all diese Stückchen zusammensetzen zu dieser Weltkarte, und wenn du es schaffst, dann kommst du einen Franken über. Der Bub hat sich in die Decke gesessen und hat angefangen, und der Vater hat freudig die Zeitung gelesen und hat gedacht: Jetzt habe ich richtig viel Zeit. Es ist eine zivile Ruhe, weil das ist eine schwierige Aufgabe gewesen. Aber schon nach wenigen Minuten kommt der Bub und sagt: Ich bin fertig. Sagt der Vater zu ihm: Wie ist denn das möglich? Du kennst ja die Weltkarte nicht einmal. Wie hast du so schnell die Weltkarte zusammensetzen können? Dann zeigt der Bub ihm die Rückseite von dieser Weltkarte, und dort war das Gesicht von einem Menschen drauf. Dann hat der Bub gesagt: Ich habe das Bild von dem Menschen zusammengesetzt auf dieser Rückseite, und hat auf der anderen Seite also hat es auch mit der Welt gestimmt. Hat der Vater lange überlegt und hat gesagt: Genau so ist es. Wenn es mit dem Menschen stimmt, dann stimmt es auch mit der Welt. Das ist die Zusammenfassung von der Bergpredigt. In der Welt stimmt vieles nicht, weil es mit dem Menschen nicht stimmt. In der Metamorphose geht es um die Umwandlung vom Wesen vom Mensch in eine gottgewollte ursprüngliche Charakterstärke. Das ist ein Jahresthema, Metamorphose. Es geht um die Umwandlung in die ursprüngliche gottgewollte Charakterstärke. Bergpredigt beinhaltet Charakterbildung und zeigt uns auf, wie jemand aufblühen kann und einen wichtigen Beitrag an die Welt leisten kann, sodass mit der Welt wieder stimmt. Es geht um Bergpredigt. Und jetzt, ich bin so ein bisschen im Anflug auf Bergpredigt und mache heute so eine Predigt noch aus dem Alten Testament aus, Marcel hat schon angesagt, um vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, was haben denn die Jünger dort mal verstanden, wo Jesus Bergpredigt zu ihnen geredet hat. Die allererste Information, die wir haben im Neuen Testament, die steht natürlich in Matthäus 1, Vers 1. Und dort steht: Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Das ist so wie die Überschrift über alles, was jetzt kommt und beinhaltet die Familiengeschichte von Jesus. Jesus war ganz und gar Jud. Seine Zuhörer, seine Jünger, seine Freunde, die sind jüdisch und haben mit jüdischen Ohren gehört. Und sie haben gehört, dass Jesus ganz und gar mit dem Abraham und mit dem David verbunden sind. Der Paulus sagt später im Römerbrief: Jesus ist das Ziel der Tora. Tora sind die fünf Bücher Mose. Die Bibel sozusagen, die die Juden dort mal kennt haben. Oder ein Teil davon. Was ist die Bedeutung der Tora? Das ist ja vor allem mal, wir kennen es als Gesetzesbuch, oder? Was ist die Bedeutung der Tora? Die Bedeutung ist, dass Menschen werden wie Gott und nach seiner Musik tanzen. Das heisst, demütig, leidvoll, sanftmütig, gerecht, barmherzig, herzensrein und friedfertig. Alles Begriff, wo uns in der Bergpredigt wieder werden begegnen. Übrigens finde ich es so mega spannend, dass Bergpredigt, wenn man ins Alte Testament geht, oder das Volk Israel in Ägypten gewesen, sie sind aus Ägypten ausgezogen, sind durchs Wasser gegangen, durch die Wüste und sind an den Berg angekommen, wo sie Tora, wo sie das Gesetz bekommen haben, den Sinai. Im Matthäus wird das alles genau nachgezeichnet, da müssen wir mal studieren. Ich kann jetzt nicht viel über das reden, sonst verliere ich mich. Aber das ist mega spannend. Jesus ist auf die Welt gekommen. Also etwas vom Ersten, als er auf die Welt gekommen ist, musste er auf Ägypten flüchten. Er ist aus Ägypten zurückgekommen, hat sich taufen, ist durchs Wasser gegangen. Und dann ist er in die Wüste gegangen, Matthäus 4, durch die Wüste gegangen, bei den Versuchungen. Und nachher ist die Bergpredigt gekommen, ist am Berg aufgegangen. Und Bergpredigt und der Sinai, das ist ganz ein enger Zusammenhang. Wir müssen die Bergpredigt vom Alten Testament her verstehen. Weil sonst, wenn wir das nicht machen, dann sehen wir es nur als moralischen Kodex und es löst uns ein bisschen ab, wenn wir es lesen. Aber wir müssen es vom Alten Testament her verstehen, damit wir es begreifen. Die gesamte Überschrift von der Bibel, von der ganzen biblischen Erzählung, könnte man auch als Reich Gottes oder als Königsherrschaft Gottes bezeichnen. Gottes Herrschaft bedeutet, er macht Musik und realisiert sein Reich in dem Maß, wie die Menschen nach dieser Musik tanzen. Das ist ein Sinnbild, aber das verstehen ja gut, das ist nicht das Problem. Er macht Musik, so, das ist Gottes Herrschaft, er macht Musik und realisiert sein Reich in dem Maß, wie Menschen nach dieser Musik tanzen. Ein kroatischer Theologe, der Peter Kuzmic, der hat es so ausgedrückt. Hoffnung heißt, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube heißt, in der Gegenwart danach zu tanzen. Vom Anfang an war es Gottes Plan, mit den Menschen zusammen über die Schöpfung zu regieren. 1. Mose 1, Vers 27 steht, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Der Mensch ist geschaffen worden, um sich am Schöpfer zu orientieren und in seiner Lebensgestaltung, so wie er sein Leben lebt, den Rhythmus von Gott aufzunehmen, vom Schöpfer aufzunehmen und auf diese Weise Gottes Herrschaft auf dieser Welt zu realisieren. Das ist der ursprüngliche Plan von Gott. Alles ist aus dem Nichts erschaffen. Und Gott hat den Mensch geschaffen und hat ihm die Rolle als Statthalter gegeben. Als Statthalter. Wie ein Grosskönig damals in der Antike. Die haben so Standbilder aufgestellt in den Regionen und haben sie platziert, um damit ihre Herrschaft zu dokumentieren. Und genauso hat er den Mensch in seine Schöpfung platziert, damit er herrschen soll. Herrschen bedeutet, es ist eben traurig, dass wir alles dass es so ein bisschen, nicht mehr so richtig verstehen, um was es wirklich geht, weil in dieser Welt alles ganz anders läuft. Bedeutet benennen, ordnen, bewahren. Der Mensch wird zum Weltverwalter. Das war der Sinn, warum Gott den Menschen geschafft hat. Das war sein Plan. Aber das Projekt von Gott, seine Königsherrschaft über die Schöpfung mit dem Mensch als Statthalter zu verwirklichen, war natürlich sehr risikoreich gewesen. Hätte er einen Roboter bauen, wäre es einfacher gewesen. Und es hätte ihm einen Haufen Kummer und Ärger erspart. Aber Gott hat den Mensch geschaffen, als Überbild, nach seinem Bild hat er es geschaffen, damit er eine persönliche Beziehung hat, ein Wesen, das er lieben kann und das ihn lieben kann. Der Mensch kann entscheiden, ob er nach der Musik vom Schöpfer tanzen will oder nicht. Das ist das Risiko. Und der Gottesdänzer, was seine ursprüngliche Berufung gewesen wäre, ist zum Stolperer geworden. Wir reden vom Sündenfall. Das ist so ein Begriff, Sündenfall. Ich glaube, das ist ganz eine ganz gute Beschreibung von Sünde ist, Musik vom Himmel nicht mehr hören. Das ist Sünde. Musik vom Himmel nicht mehr hören. Und das ist passiert. Der Gottesdienst ist zum Stolperer geworden. Aber Gott ergreift die Initiative, er lässt nicht, wie es ist. Er gibt den Stolperer nicht auf, sondern sehnt sich nach Wiederherstellung. Das ist so Grundmusik, wo die ganze biblische Erzählung vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung durchklingt. Gott sehnt sich nach Wiederherstellung. Gott sucht uns. Das ist das Drama der Bibel. Gott sucht uns. Das ist das Drama der Bibel. In der ganzen Bibel geht es darum, wie der Mensch wieder zu einem Gottesdänzer werden kann. Wie er die Musik vom Himmel wieder aufnehmen kann und wieder sein Leben nach dem Rhythmus vom Schöpfer gestalten kann. Und darum geht es eben auch in der Bergpredigt. Psalmen. Oder es gibt in der Bibel verschiedene, oder im Alten Testament, verschiedene Gattungen von Büchern. Es gibt die Weisheitsliteratur unter anderem. Und da gehören Psalmen dazu. Das ist so die Mitte von der alttestamentlichen Tanzschule. Das sind Psalmen. Mitte von der alttestamentlichen Tanzschule. Und es geht um die Frage, wie kann der Mensch wieder einen Rhythmus von Gottes Musik finden? So, dass es mit ihm, mit dem Mensch, aber auch mit der Welt wieder stimmt. Und wir werden jetzt drei Psalmen, Psalm 1, Psalm 2, Psalm 3 anschauen. Weil er gibt uns so einen Zugang zu der Bergpredigt. Im Psalm 1, und da müssen wir immer daran denken, die Leute, die Jesus zugelassen haben mit ihren jüdischen Ohren, die haben das alles so ein bisschen vor Augen gehabt. Im Psalm 1 geht es um eine Grundentscheidung. Das ist so der Anfang von der weisheitlichen, geistlichen Tugend- und Charakterbildung. Und in der Metamorphose geht es genau um das, um die geistliche, weisheitliche Tugend- und Charakterbildung. Um das umgestaltet werden in das Bild von Jesus. Ich lese den ganzen Psalm 1 euch vor und ihr dürft gerne mitlesen. Es ist eingeblendet. Und nur schon der Anfang erinnert uns an die Bergpredigt. So fängt die Bergpredigt auch an. Glücklich zu preisen ist. Eben, wo Jesus dann angefangen hat, glückselig ist oder glücklich zu preisen ist, wer arm ist oder wer in der Armut lebt, in der Seligpreisungen, da hat die Jünger natürlich gerade die zugelassen, gesagt, ah, Psalm 1. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Nochmal, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht schützend über den Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Das menschliche Leben wird in dem Psalm mit dem Baum verglichen, mit dem Bild vom Baum. Und es zeigt uns auf, dass der Baum zwei Entwicklungsmöglichkeiten hat. Die erste Entwicklungsmöglichkeit ist aufblühen und Früchte tragen. Und die zweite ist verwelken und vom Wind verweht werden. Der Mensch selber kann entscheiden, wo er sich verorten möchte. Und der Psalmist schreibt, glücklich preisen sind die, wo sich nach den Weisungen von Gott sehnen, wo Gottes Wort meditieren und ihr Leben danach ausrichtet. Die sind glücklich zu preisen. Und jeder Mensch steht bei dem Eingangsportal. Irgendwie kommt er im Eingangsportal vorbei und steht vor der Grundentscheidung, nach was für einer Musik möchte ich tanzen in meinem Leben? Das ist so die Grundentscheidung. In welche Gemeinschaft möchte ich mich einpflanzen lassen? Und erst nachher kommt die Metamorphose, die Umgestaltung von unserem Wesen. Das Tanzen nach Gottes Musik. Das ist sozusagen die Metamorphose. Und das Bild vom Baum zeigt uns natürlich, dass das Früchte bringt und die grünen Blätter und so weiter, dass das ein Prozess ist. Die Tugenden und Charakterzüge, wo der Gottes Ebenbildlichkeit gerecht werden, passieren, entstehen beim Mensch in einem Prozess. ein Umwandlungsprozess, den der Mensch selber nicht durch kann, wie der Baum nicht selber Früchte bringen kann, kann der Mensch selber die Tugenden und die Charakterzüge nicht hervorbringen. Aber der Mensch kann entscheiden, wo dass er sich einpflanzen lässt, wo nach welcher Musik er tanzen will. Und der Psalm 1 gratuliert dem Mensch, der eine gute Grundentscheidung trifft. Er wird fernab sein von denen, die stolpern und scheitern. Wer aber in der Gemeinschaft von denen, die auf Gottes Musik hören, lebt, der wird in sein Glück hineintanzen, sozusagen. Spätestens im Psalm 73 wissen wir, dass das nicht immer aufgeht, dass nicht immer alles so rund läuft, natürlich. Es ist da auch ein bisschen sehr einfach mal schwarz und weiß gemalt. Dass es manchmal auch einen Lebensabschnitt gibt, wo man den Eindruck hat, hey, es läuft überhaupt nicht, jetzt bin ich dem Gott treu und es läuft überhaupt ganz anders, als ich mir da vorgestellt habe, ganz anders, als verheißen ist. Aber das sind immer nur Lebensabschnitte. Ich habe schon darauf hingewiesen, da ist ein starker Link in die Bergpredigt mit der Begrifflichkeit, der glückselig ist, wo dann Jesus wieder aufnimmt in der Bergpredigt. Nach Sonntag geht es dann dort weiter. Das ist Psalm 1. Nach dem Psalm 1 kommt Psalm 2. Und wer meint, das hätte einfach zufällig zusammengewürfelt, es ist glaube ich, nicht ganz so. Das ist kein Zufall. Nach der Grundentscheidung, nach der Bildung von Tugend und Charakter im Psalm 1, geht es im Psalm 2 um Königsherrschaft. Ich lese ein paar Verse vor und muss ein bisschen den Klang hören zu lassen, was da geht. Es geht wieder Fokus auf, vom Persönlichen, Individuellen geht es auf. Weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Salbung und König kommt da schon mal zusammen, oder? Und Messias bedeutet ja der Gesalbte, das ist Jesus. Das ist ein Hinweis, ein starker Hinweis, dass Jesus ein König kommt, wo sein Reich auf dieser Welt verwirklichen wird. Und es geht weiter. Vers 6, 7. Er spricht, ich selbst habe meinen König eingesetzt, hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Dann spricht der König, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das ist ein starker prophetischer Hinweis auf Jesus, wo der Sohn Gottes ist. Sprachlich und thematisch ist Psalm 2 sehr stark mit dem Psalm 1 verknüpft. Wenn es mit der Welt wieder stimmt und wenn es mit dem Mensch stimmt, wird es auch in der Welt stimmen, oder? Im Psalm 1 ist mehr Fokus Mensch gewesen und im Psalm 2 Welt. Das ist ein enger Zusammenhang. Die Umwandlung von unserem Wesen und das Reich Gottes sind aufeinander bezogen. Das hat einen engen Zusammenhang. Er will sein Reich aufrichten und, die, und das mit uns tun. Tönt jetzt natürlich so grossartig, oder? Sein Reich. Wir denken sofort an weltliche Reich, vielleicht an Weltreich und so weiter. Aber Gott hat ein ganz anderes Reich. Wir sind ganz andere Werte, die bei ihm zählen. Gottes Reich, Gottes Herrschaft ist ein anderer als die weltliche Herrschaft, die korruptiert ist. Es zeigt uns aber auch, der Psalm 2 zeigt uns auch, dass der Psalm 1, also im Psalm 1, dass das nicht nur das Eingangstor ist zu einer individuellen, privaten Frömmigkeit, sondern dass die Veränderung zum Grundstudium von Führungspersonen, sei es in der Gesellschaft, in der Wirtschaft oder auch in der Politik gehört. In der heutigen Zeit ist das völlig voneinander getrennt. Wir haben Führungskräfte, Präsidenten von Nationen oder Führungskräfte von grossen Konzernen usw., die katastrophales Privatleben führen. Und wir sagen Gott niemand etwas an. Es gibt Arbeit und es gibt das Privatleben. Und das muss man nicht vermischen. Der Psalmist sagt natürlich ganz etwas anderes. Es fängt mit der Tugend und Charakterstärke an und aus dem heraus können Führungspersönlichkeiten herauswachsen. In einer Integrität. Und der Benjamin Franklin, er ist einer der Gründer der USA, hat das in einem Zitat wunderbar zusammengebracht, wenn er sagt, eine Bibel und eine Tageszeitung in jedem Haus. Und wenn diese ordentlich gelesen werden, ist das die Grundlage, das Fundament eines ganzen Staates. Herr Röppert, ich glaube von der Gemeinde, ein Video geschickt, da kommen wir viel Video über. von Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsident, oder? Wo er dafür plädiert, dass wir ins Gebet gehen, dass wir im Glauben an Jesus Christus auch gerade in dieser schwierigen Zeit irgendwo drin sind und er betet jeden Tag und so weiter. Und denke, ja, könnte eine gute Führungspersönlichkeit sein. Hoffentlich wird er Nachfolger von Angela Merkel. Darum ist natürlich vom Neuen Testament her ist es klar, dass der Psalm 2, hast du darauf hingedeutet, auch messianisch kann gedeutet werden, auf Jesus hin, oder? Prophetisch auf Jesus hin, heisst messianisch. Zum Beispiel lesen wir das aus dem Johannes 1, Vers 49, wo steht, da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. König von Israel und Sohn Gottes, das ist eins. Jesus ist auf die Erde gekommen, um das Reich Gottes auf dieser Welt zu verwirklichen. Darum ist es auch nicht überraschend, dass im Matthäus-Evangelium, wo Bergprediger drinsteht, von Kapitel 5 bis Kapitel 7, dass dort die Einsetzung vom Messias-König als Sohn Gottes und Proklamation vom anbrechenden Reich Gottes und die weisheitlich-geistliche Charakterbildung einen engen Zusammenhang haben. Die Verwirklichung von Gottes Herrschaft ist wesentlich mit der Bildung von Tugend und Charakter verbunden. Ich weiß, dass ich euch heute Morgen einiges zumute, an Gedanken, an Mitdenken und so weiter. Aber es ist für mich wirklich Grundlage, um nachher ab dem nächsten Sonntag wirklich über Bergpredigt zu reden. Auf dem Hintergrund. Wie gesagt, wenn es mit der Welt stimmen soll, dann muss es mit dem Mensch stimmen. Und dann kommt Psalm 3 als nächstes. Das Thema vom Psalm 3 ist Gottvertrauen und Gebet. Also gell, zuerst Grundentscheidung, der Baum und so weiter, die Früchte. Dann Königsherrschaft Gottes und jetzt Gebet und Gottvertrauen. Das ist der dritte Grund vieler von weisheitlicher Charakterbildung. Bei Menschen, die im Tanz stolpern, ist das Gottvertrauen und das Gebet ganz wichtige Sachen. Immer wieder werden wir stolpern. Ich weiß nicht, wie gut dass du tanzen kannst. Ich bin sehr ein schlechter Tänzer. Ich habe mich auch nicht sehr darum bemüht, natürlich. Und vielleicht fühlst du dich so im Geistlichen auch, wo du merkst, hey, ich stolpere immer wieder. Es passieren immer wieder Fehler. Eigentlich habe ich ein anderes Idealbild, als das, was ich leben tue. Ich stelle das immer wieder fest. Eigentlich stelle ich mir etwas anderes vor, von dem, als das, was ich oft verwirklichen tue. Aber dann ist Gottvertrauen so wichtig. Gottvertrauen, dass der Gott, der es gut meint mit uns, das ist mal die erste Grundlage vom Gottvertrauen, einen Gott kennen, der es gut meint, dass der auch mit mir zum Ziel kommt. Und dass ich auch einen Beitrag zur Verwirklichung von seinem Reich leisten kann. Das aktive Vertrauen. Lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Ausrufzeichen. Passiv, imperativ. Der Imperativ bedeutet, hey, bemühe dich darum, das zu tun, was du selber nicht tun kannst. Indem du Gott aktiv vertraust, immer wieder, dein Vertrauen auf Gott wirfst und indem du im Gebet Jesus anschaust. Das Vertrauen und das Gebet. So wie wir es auch schon mal gelesen haben, im 2. Korinther 3, Vers 18, wo steht, von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Aktives Vertrauen und Gebet, da ist unsere Mitverantwortung in der Metamorphose, in dieser Verwandlung. Es ist kein Zufall, dass in der Mitte der Bergpredigt das Thema Gebet aufgegriffen wird von Jesus. Und der Kern ist unser Vater von der ganzen Bergpredigt. Das ist so Klammer, das ist so das Herzstück vom Ganzen, ist das Gebet. Zum Schluss möchte ich euch den Prototyp von einem Nachfolger von Jesus vorstellen, von einem, der nach seiner Musik tanzt und vielleicht auch ein bisschen reinhaken, was bedeutet denn Gottes Herrschaft auf dieser Welt? Wir kommen sicher in den nächsten Wochen noch darauf zurück, aber gleich, wir hören es schon mal darauf und ich nehme dazu Psalm 15, weil dort das beschrieben ist. Und die Begriffe, die dort vorkommen, das ein bisschen umgesetzt in die heutige Sprache, dort drin steht geradlinig. Das ist also der Prototyp von einem Tänzer. Geradlinig, ehrlich, wahrhaftig, in der Sprache kontrolliert, fair, gewaltfrei, mutig, an der Wahrhaftigkeit orientiert, Versprechen einhaltend, korruptionsfrei und standfest. Das sind die Adjektive von Gott. Und da, wo wir in der Metamorphose, in dieser Umwandlung von unserem Wesen, zu dem wir werden sollen, Bergpredigt ladet uns ein, durch Verwandlung von unserem Wesen zu Menschen zu werden, wo Gottes Herrschaft auf dieser Erde repräsentiert. Und wenn ich jemals jemanden fragen sollte, was ist eigentlich der Sinn vom Leben? Warum sind wir überhaupt auf dieser Welt? Das ist es, genau da. Nach Gottes Musik tanzen, seine Herrschaft auf dieser Erde repräsentieren. Wenn es mit dem Menschen wieder stimmt, stimmt es auch mit dieser Welt. Was für eine Ehre, so eine Berufung zu haben im Leben. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt hast, dass dein Reich kann anbrechen auf dieser Welt. Unsichtbar, ganz leislich, aber real. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich entschieden hast, schon bei der Schöpfung an, bis zum heutigen Tag, dass du deine Herrschaft auf dieser Welt in der Zusammenarbeit mit Menschen möchtest tun, die sich in ihrem Wesen verwandeln lassen. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, Herr, von dem Baum, der Frucht bringt und grüne Blätter. Herr, lass uns die Grundentscheidung treffen in unserem Leben, dass wir unser Leben bei dir verorten. Damit etwas werden kann, was wir uns gar nicht vorstellen können. Danke dir von Herzen dafür. Du hast geniale Absicht. Du bist gut, Vater im Himmel, mit jedem von uns. Du meinst es gut. Und du hast nichts anderes. Ist dir wichtiger, als dass wir deine Musik in unserem Leben wieder hören dürfen. Schenke uns offene Ohren für deine Klänge und für deinen Rhythmus. Amen.